das, was der Dirk gerade gebetet hat, das ist ja mein Gebet für uns alle. Er hat gerade gesagt, Gott ist so viel mehr, als wir verstehen, so viel mehr, als wir erbitten und erdenken könnten, heißt es im Wort Gottes. Er ist so viel mehr und es ist wirklich mein Gebet auch für heute, dass Gott uns Offenbarung gibt, wie viel mehr er denn ist und wer er überhaupt ist und was auch die Realität seiner Gegenwart angeht. Und mir war das einfach nochmal so klar, als wir heißen ja Immanuel-Gemeinde. Und dieses Immanuel, Gott mit uns, also Gott mit den Menschen, das, was an Weihnachten passiert ist, ja, dass Gott kommt, um mit den Menschen zu sein, das ist ja das, was er damit ausgedrückt hat, wie er gesagt hat, dieses Kind, das wird Immanuel sein. Ja, Gott mit uns. Aber Gott mit uns heißt noch so viel mehr. Immanuel, das ist so viel mehr, als dass an Weihnachten Jesus kommt im Fleisch, also als Mensch, um bei den Menschen zu sein, ja, für etwas mehr als 30 Jahre. Es ist so viel mehr, es ist so viel mehr, bevor Jesus diese Erde verließ. Also sogar eigentlich noch vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung, da hat er mit den Jüngern schon sehr viel über die Zukunft gesprochen. Und er hat ihnen gesagt, was kommen wird. Und er war da sehr, sehr deutlich. Und wir fangen mal an, wenn ihr die Bibel da habt, Johannes 16, Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und schon früher, noch davor, Johannes 14, 15 bis 21. Und da kann man sich wirklich verstehende Zeile auf den Zungen zergehen lassen. Johannes 14, 15 bis 21. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Was für ein Wort, das ist Immanuel. Ja, Immanuel ist zuerst natürlich, dass Jesus kommt in diese Welt als Mensch, und dann aber Immanuel, Gott, ja, mit uns, heißt sogar noch mehr. Es heißt nämlich Gott in uns. Auch das heißt Immanuel, ja, Immanuel, das ist die Folge von Immanuel. Immanuel, Gott mit uns, und die Folge dann, dass Jesus sagt, ich gehe und es ist gut. Und dann kommt dieser Geist der Wahrheit, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und es gibt so viele kostbare Wahrheiten, die mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus zusammenhängen. Dass Gott uns so sehr liebt, ja, dass er seinen eigenen Sohn gibt. Diese Wahrheit, oder dass Jesus selber Mensch wird, um uns ein für alle Mal zu Gott in die Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Was für eine Wahrheit. Oder dass er am Kreuz alle Schuld trägt von allem, was wir je getan haben in unserem Leben. Von allem, was uns getrennt hat von Gott. Und dass Jesus ein für alle Mal Schluss macht, dass er diesen Schuldschein ans Kreuz heftet und sagt, es ist vorbei. Es ist vorbei, es gibt keine Anklage mehr gegen dich. Egal, ob du Anklage spürst oder nicht, es gibt keine Anklage mehr. Was für eine Wahrheit. Oder dass wir neues Leben haben, dass wir neu geschaffen sind, dass wir neue Kreaturen sind in Jesus. All dessen diese Wahrheiten, die mit Jesus zusammenhängen. Gott mit uns, mit dieser Versöhnung zusammenhängen. Und Gott will auch, dass wir alle diese Wahrheiten ergreifen und dass es einen Unterschied macht für uns. Aber dann findet diese Ja, dann findet dieses Gnadengeschenk von all dem, was Jesus getan hat, eigentlich seinen Höhepunkt, zumindest der Höhepunkt, solange wir noch hier auf dieser Erde sind. Und Gott selber, nachdem er uns von Neuem geboren hat, uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, er selber kommt, macht uns zu seinem Eigentum und sagt dann, und jetzt will ich in dir wohnen. Jetzt will ich in dir wohnen. Hey, wo gibt's das sonst? Gibt es irgendwo anders sonst? Dass Gott kommt und er sagt, ich bin nicht nur bei euch, ich liebe euch und alles, ich habe euch alle Schuld vergeben, aber ich bin nicht nur bei euch, sondern ich bin in euch. Wo gibt's das? Ich glaube, dass wir das gar nicht so richtig realisieren, was das eigentlich heißt. 1. Korinther 6, 19 und 20. Das ist eigentlich so innerhalb von der Ermahnung, wo Paulus die Gemeinde ermahnt. Da geht's auch um Sünde. Und dann sagt Paulus folgende Worte. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also so eine klare Aussage, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass Gott selber kommt, um in uns zu wohnen. Und wir haben das vorhin auch in dem Lied gesungen und ich habe das so gedacht, wir haben gesungen, aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Ja, und wir singen das so locker und flockig. Und ich habe dann, als wir das gesungen haben, habe ich gedacht, wenn wir wirklich begreifen würden, was heißt, dass der Schöpfer aller Himmel in mir wohnt. Und ich glaube, wir brauchen da echt Offenbarung. Und Herr, ich bete das jetzt, dass dieses Wort, das wir heute von dir hören, dass es einen Unterschied macht und dass echte Offenbarung kommt, dass wir das nicht nur abhaken und sagen, ja, wissen wir, sondern dass wir ergreifen, dass wir begreifen, dass wir erkennen. Es kommt Erkenntnis deiner selbst. Und ich danke dir, Herr, dass du gesagt hast, wenn wir zusammenkommen, wenn wir eins werden in was, dann du wirst es erfüllen, du wirst uns erhören. Und das bete ich jetzt, Herr, nach deinem Willen, dass wir machen uns eins und wir wollen mit Erkenntnis erfüllt werden. Von dem, was es heißt, dass du in uns lebst. Von dem, was es heißt, dass du durch deinen Geist in uns wohnst. Und ich danke dir, Herr, dass du das jetzt tust. In Jesu Namen. Amen. Es ist so besonders und was nur im neuen Bund möglich ist. Im Alten Testament, also im Alten Bund, da war das ganz anders. Da war die Gegenwart Gottes. Die war verschlossen, ja, das war da, wo die Bundeslade war. Und die Bundeslade, die war im Allerheiligsten. Und das Allerheiligste war abgetrennt durch diesen Vorhang. Ja, erst im Zelt der Begegnung, also im Zelt, in der Wüste und dann später im Tempel. Das war abgetrennt, absolut abgetrennt. Und es heißt auch, also es war klar, dass da die Gegenwart Gottes war. Das heißt, man musste irgendwo hingehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und es war tatsächlich eine Pflicht für gottesfürchtige Juden, dass sie alljährlich, so heißt es im Wort, vor dem Herrn erschienen. Also die mussten dahin gehen und vor dem Herrn erscheinen, Opfer bringen. In der Regel war das so bei den drei Jahresfesten, so heißt es im Mose, war das so vorgeschrieben. Und wir wissen das auch von Jesus und von seiner Familie. Da heißt es, dass Maria und Josef nach ihrer alljährlichen Gewohnheit am Passafest nach Jerusalem gingen. Und sie zogen hinauf, das war da, wo Jesus dann geblieben ist, ja, um noch den Lehrern zuzuhören. Und so haben die das gemacht. Das heißt, die mussten an einen bestimmten Ort gehen, um Gott zu erfahren, um mit Gott zu reden. Ja, zu einem bestimmten Ort pilgern, um dann die Gegenwart Gottes zu erleben. Und dann kennen wir alle die Stelle, wo Jesus dieser Samariterin begegnet am Brunnen. Und die fragt ihn dann, ja, wie ist das jetzt? Unsere Väter haben gesagt, wir sollen auf diesem Berg anbeten. Oder sollen wir jetzt in den Tempel gehen, nach Jerusalem? Ja, wo sollen wir jetzt eigentlich anbeten? Und dann sagt Jesus, es kommt die Zeit und ist jetzt, wo man nicht mehr an einem bestimmten Ort anbetet. Also weder auf dem Berg noch in Jerusalem, sondern in Wahrheit und in Geist. Das heißt, er nennt nicht irgendwie einen Ort, sondern er nennt eine Haltung. Und man merkt, es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Und das ist der neue Bund. Und diese Zeit, wenn er sagt, und diese Zeit ist jetzt, diese Zeit, die ist mit dem Messias gekommen, wo sich das verändert hat. Wo der alte Bund abgelöst wird durch den neuen Bund, wo auch die Gegenwart Gottes sich selber nicht verändert, aber wo sie sich befindet, sich verändert. Denn als Jesus starb, und das ist so krass, ja, als er ruft, es ist vollbracht, was passierte da? Der Vorhang zerreißt, und zwar von oben nach unten. Das war ein dicker Vorhang, ja. Das war nicht einfach nur so ein kleiner, transparenter Stoff, sondern ein dicker Vorhang, der das abgetrennt hat bis dahin. Und er zerreißt von oben nach unten. Und es zeigt eigentlich nur, dass die Gegenwart Gottes mit Macht auszieht aus diesem bisher abgeschlossenen Raum. Weil es zerreißt von oben nach unten. Das heißt, Gott selber sorgt dafür, dass diese Trennung aufgehoben wird und dass die Gegenwart Gottes woanders hinkommt. Wo kommt sie denn hin? Gott selber will sich jetzt den Menschen offenbaren. Und wo geht sie hin? In dieser Johannesstelle, wo Jesus erklärt, was der Heilige Geist tun wird, da sagt er, ja, ich will mich euch zu erkennen geben. Und dann fragt einer der Jünger, was bedeutet es, dass du dich offenbaren willst? Was bedeutet es, dass du dich zu erkennen geben willst? Und dann antwortet Jesus Folgendes. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Johannes 14, 23. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen, nämlich der Vater und der Sohn. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Stellen im Zusammenhang sehen. Mich hat es nochmal neu ergriffen. Nochmal. Die Gegenwart Gottes zieht mit Macht aus dem Allerheiligsten aus, um Wohnung zu nehmen. Diese Power, wisst ihr noch, wo Mose da war, geht in das Zelt und die Gegenwart Gottes sorgt dafür, dass sein Gesicht glänzt und strahlt. Diese Gegenwart kommt jetzt, um Wohnung zu nehmen. Hey, und das geschieht dann erstmals am Pfingsten, ja, dass genau das passiert, was Jesus gesagt hat. Wartet darauf, dass das geschieht. Dieses Wohnung nehmen, dass er selber, der Vater und der Sohn kommen, um Wohnung zu nehmen. Das hören wir dann in der Pfingstpredigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, 38, da sagt der Petrus auch zu denen, die fragen, hey, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, sie werden überführt und sie wollen mit Gott leben und sie sind ergriffen von dem, was Petrus sagt. Und dann antwortet Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, durch den Heiligen Geist nimmt der Vater und der Sohn Wohnung in uns. Und wir wissen das erste Mal, als es passiert, ja, das ganze Gebäude wird erschüttert, ja. Ich denke da immer dran, wenn ich dieses Bild sehe, ja. Ich bin da immer ganz ergriffen davon, ja. Sie sind zusammen und das, was der Vater versprochen hat, die Verheißung des Vaters, sie kommt und er selber kommt, um in uns zu leben. Die gleiche Herrlichkeit, wie sie im Allerheiligsten war. Und von da an heißt es immer wieder in der Apostelgeschichte, dass die Gläubigen ja den Heiligen Geist empfingen und vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen, dass da nicht etwas in uns hineinkommt. Nicht eine Kraft oder irgendein Etwas oder auch, manchmal ist der Sprachgebrauch so, ja, ich habe eine Taufe empfangen oder ich habe irgendwas empfangen, ich habe da so eine Kraft empfangen, ich habe etwas empfangen. Nein, wir haben ihn empfangen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben eine Person empfangen. Wir haben die Gegenwart Gottes empfangen. Wir haben den Vater und den Sohn empfangen durch den Heiligen Geist. Er ist es, der in uns lebt. Und nicht irgendwie eine diffuse Kraft oder ein diffuses Es, sondern Gott wohnt in uns in der Person des Heiligen Geistes. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Gott selber im Menschen wohnt? Und das Wort Gottes gibt uns die Antwort, allein durch Glauben. Allein durch Glauben ist es möglich, dass Gott in uns wohnt. Und wir lesen das im Epheserbrief, Epheser 3, Vers 17. Da heißt es, Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und dann kommen diese ganzen anderen Gebete, die Paulus auch noch betet. Aber hier heißt es, erstens, gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Das heißt, sein Geist ist wirksam. Und dann heißt es aber auch, der Christus wohnt durch Glauben in unseren Herzen. Wie wohnt Christus in unseren Herzen? Wo ist Christus jetzt? Wo ist der Sohn Gottes jetzt? Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, ist dieser Christus, der offenbart wird, dieser Jesus, der in Macht wiederkommen wird, der offenbart wird in der Offenbarung, ja, wo Johannes auch ihm begegnet und dieses gewaltige Bild sieht von Jesus, ja, in diesem weißen Gewand mit Macht, das Schwert geht aus seinem Mund und er hat Augen, ja, wie Feuer. Das ist Jesus. Und trotzdem heißt es hier, durch Glauben wohnt er in uns. Wie geht es? Durch Glauben, durch den Heiligen Geist. Und das ist das Neue an diesem Bund, dass Christus durch Glauben in uns wohnt. Und dass er dabei nicht irgendwie ein Gast ist, der gerade in irgendwelchen supergeistlichen Momenten gerade mal so da ist, nämlich dann, wenn wir ihn total spüren und fühlen, sondern es heißt, und das haben wir hier auch gesungen, ja, der immer da ist, ja, der wohnt in mir und der, irgendwo haben wir es in einem Lied kam es vorhin vor, bei mehr als je zuvor, der in uns bleibt. Der in uns ist und auch nicht weggeht. So heißt es in Johannes 14, der für immer bei und in euch sein wird. Immer. Und wir brauchen diese Gott in uns Gesinnung. Wir brauchen diese Gott in uns Gesinnung, damit wir das, was Christus uns geschenkt hat, dass wir das überhaupt empfangen können. Gott in uns, ich glaube, wenn wir es wirklich verstehen würden, wir würden aufspringen und uns nicht mehr einkriegen. Ich glaube, dass wir nur Millimeter, also ganz, ganz wenig davon verstehen, was das für Auswirkungen hat, wenn wir wirklich begreifen, wenn wir wirklich ergreifen, was es bedeutet, dass Gott selber in uns ist. Und zwar jede Sekunde unseres Lebens. Jede. Und viele Gläubige, viele von uns, wir leben in dieser Hinsicht doch noch irgendwie wie im alten Bund. Dass Gott, wir wissen, der ist da. Ja, er ist irgendwie allgegenwärtig, aber er ist doch irgendwo außerhalb von mir. Ich gehe zu Gott oder ich gehe zu Gott. Und ich glaube, dass wir deshalb viele reale, jetzt schon empfangbare Segnungen deshalb auch nicht wirklich in Anspruch nehmen können und sie für uns noch nicht wirksam sind, weil wir das noch nicht ganz verstanden haben. Und selbst ich, wenn ich das so vorbereitet habe, ich gedacht, ich weiß, dass Gott in mir ist, aber ich weiß, dass ich nicht weiß. Versteht ihr, was ich meine? Ich merke, dass ich wirklich nur so, wie wenn ich so die Türen spalt geöffnet hätte und ich weiß, da ist was dahinter, ja, da ist so eine Realität dahinter und ich bin auf den Geschmack gekommen, aber ich will es ergreifen, ich will es mehr und mehr begreifen. Und es hängt damit zusammen, ob wir begreifen, dass wir das überhaupt für uns empfangen können. Das hängt eng zusammen. Und ich will ein Beispiel dafür machen. Wir hatten das gerade im Hauskreis, so ein Beispiel. Eine sehr liebe Schwester hat erzählt, dass sie immer sehr viel Angst hat, wenn sie nachts nach Hause kommt und sie muss da am Stadtgarten entlang gehen, ja, so ein dunkles Stück, so etwa 100 Meter. Und sie hat immer sehr viel Angst da, dass da irgendwie was passiert. Und wir waren da im Hauskreis zusammen und sie hat es so erzählt. Und dann hat ein Bruder ein Beispiel gebracht und hat gesagt, stell dir mal vor, du gehst da entlang und da ist links und rechts so starke Typen von der russischen Mafia. Ja? Stell dir das mal vor, du gehst da entlang, hast du da noch Angst? Und dann hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, nö, dann habe ich natürlich keine Angst. Ja? Und dann hat er gesagt, so, und jetzt stell dir mal vor, und Gott ist noch viel stärker. Der Gott, der in dir ist, er ist noch viel stärker. Und bei ihr hat es irgendwie geklickt und es hat ihr seither geholfen. Sie lebt mit dieser Realität, wenn sie da entlang geht und sagt, Gott, ja, und sie stellt sich das so vor, ja, wie Gott da mit ihr ist und sie weiß, das ist die Realität. So, war Gott vorher schon so stark? Hat es vorher schon gestimmt, bevor sie es ergriffen hat? Ja. Aber den Unterschied für sie hat es erst in dem Moment gemacht, als sie es verstanden hat, als sie es ergriffen hat. Versteht ihr das? Das ist so ein Beispiel. Die Realität war vorher schon so. Gott war vorher schon mit ihr. Jedes Mal, wenn sie da entlang gelaufen ist, war Gott neben ihr und mit ihr und in ihr und, ja? Und wer weiß, was die anderen Leute gesehen haben, als sie gesehen haben. Vielleicht haben die noch andere Leute gesehen. Aber für sie hat es erst in dem Moment den Unterschied gemacht, als sie die Realität gesehen hat. Und ich glaube, für uns ist es genauso. Du kannst nur empfangen und ergreifen, wenn es für dich die Realität ist. Also, wenn diese Gesinnung in dir da ist, dass der Gott, der alles gemacht hat, was da ist, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in dir lebt, in dir. Und nicht nur dann, wenn du gerade super drauf bist, wenn du im Gottesdienst bist oder wenn es dir gerade super gut geht, sondern jede Sekunde. Jesus hat gesagt, und er wird in euch sein und er wird bleiben. Ich lasse euch nicht verweist zurück. Er wird immer da sein. Und wie lange bleibt er? Immer. Bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt, wird Gott selber in uns sein. Jede Sekunde. Und wir, wenn diese Gesinnung, wenn diese Realität nicht immer in uns lebt oder wir das nicht immer ergreifen, dann versuchen wir irgendwie die Gegenwart Gottes zu finden. Statt zu wissen, Gott, du bist da. Dann versuchen wir selber Dinge zu schaffen und denken, boah, wie soll ich das noch schaffen, ja? Obwohl er die ganze Zeit in uns ist, um zu helfen. Er selber sagt, ich bin der Helfer, der Beistand. Ja, und manchmal machen wir, oh Mann, das ist mir jetzt zu viel, ich kann nicht mehr. Das ist und da ist er die ganze Zeit. Er ist die ganze Zeit da und sagt, hey, ich würde dir helfen, ja? Warum lässt du dir nicht helfen? Oder wir schleppen uns von Höhepunkt zu geistlichem Höhepunkt zu geistlichem Höhepunkt oder von Erlebnis zu Erlebnis oder von Sonntag zu Sonntag, ja, weil wir denken, naja, die ganze Woche. Und dann kommen wir am Sonntag und sagen, so, jetzt wieder ein bisschen Gegenwart Gottes spüren. Da haben wir noch nicht viel verstanden. Es ist super, zusammenzukommen. Und Gott offenbart sich schon nochmal anders. Warum? Weil auch die Gaben zusammenkommen, weil Ermutigung da ist, weil Ermahnung da ist, weil in der Gemeinschaft vor Gott zu kommen, weil da ein Segen drauf ist, weil da Verheißungen drauf sind. Aber wir kommen nicht hierher, um Gottes Gegenwart zu leben. Das erleben, das ist so alter Bund. Da sind wir so im alten Bund drin. Neuer Bund heißt, Gott ist in mir jede Sekunde unter der Woche. Und wir kommen zusammen, um zu teilen. Wir kommen zusammen, um Gott gemeinsam anzubeten. Das ist neuer Bund. Das ist Gott in uns, Immanuel. Wenn wir wirklich diese Gesinnung haben und erkennen, dass und wer da in uns wohnt, dann ändert sich auch unser Verhalten. Und auch unser Wortschatz wird ein ganz anderer. Unser Wortschatz verändert sich. Und das ist so wichtig. Deswegen heißt es auch im Römer, dass sich unser Denken erneuern muss. Ja, wir brauchen erneuerte Sinne. Warum? Weil unser Denken von Natur aus so richtig alter Bund ist. Ja, so sind wir geprägt. Aber Gott möchte das neu machen. Und wenn dann irgendwas Schwieriges auf uns zukommt, normalerweise sagen wir dann eben, oh, kann ich nicht. Ja, so ganz intuitiv. Warum? Weil wenn wir auf uns selber vertrauen, dann wissen wir auch, dass wir das nicht können. Ja, das ist auch ganz klar, weil wir die eigene Fähigkeit sehen. Aber wenn wir wissen, dass er in uns ist, ja, dann brauchen wir das gar nicht zu sagen, oh, kann ich nicht. Ja, weil wir wissen, dass er kann. Dann können wir aufhören zu sagen, kann ich nicht und anfangen zu bekennen, okay, er in mir. Ja, ich fange an zu vertrauen und weiß, der in mir ist, der ist größer als der in der Welt ist. Und deshalb kann ich, nicht weil ich kann, aber weil er kann. Das heißt, wir fangen an, andere Dinge auszusprechen. Wenn uns das wirklich klar ist, wer da in uns wohnt, wir fangen an, andere Dinge auszusprechen. Und wir wissen, weil er in uns ist, er wird uns da durchbringen. Und ich kann da durchgehen und ich kann es tun. Ich kann es tun durch ihn. Unser ganzer Wortschatz, der wird sich ändern. Auch unsere ganze Einstellung, dieses Wissen um seine Gegenwart. Wir haben so ein Kopfwissen von seiner Gegenwart. Ja, wenn ich jetzt frage, ist Gott da? Dann sagt ihr alle, ja, natürlich ist er da. Aber wenn dann irgendeine Situation kommt, überraschend, dann merke ich, dass dieses Denken gar nicht so richtig da ist. Ich wurde mal echt kalt erwischt. Das war ganz am Anfang, als Ray hierher kam und er tauchte ja da, ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch dran erinnern, er tauchte hier einfach auf und ich habe gedacht, wer ist er? Ja, weil der wusste auch so viel und ich war völlig irritiert, ja. Und dann bin ich nach dem Gottesdienst nach Hause gefahren und habe überlegt, wer ist er? Wen könnte ich jetzt anrufen und es irgendwie rauskriegen? Und in dem Moment höre ich, wie Gott zu mir sagt, warum fragst du eigentlich nicht mich? Und mich hat's gerade so gestoppt und ich habe gedacht, stimmt, das ist doch das Naheliegendste, tatsächlich Gott zu fragen. Wenn diese Realität in uns klar ist, wenn wir das ergreifen, dann ist doch Gott der Naheliegendste für alles, für Fragen, für Wissen, für alles. Ja? Ach, für euch ist es vielleicht klar, gell? Ihr tut es alles, oder? Also ich war jedes Mal, bin ich wieder ertappt und denk, oh Mann, ich weiß es doch eigentlich. Ich weiß es und weiß es doch nicht. Unser Denken muss erneuert werden. Unser Denken muss erneuert werden. Und viele Gläubige, sie erwarten, dass Gott irgendwie doch noch von außen an ihnen wirkt. Im Alten Bund war das so. Ja, im Alten Testament war das so. Gott kam auf jemanden, der Geist kam auf jemanden und Gott wirkt von außen an den Menschen. Und wir sehen das auch noch in den Evangelien, wie Jesus natürlich von außen an den Menschen wirkt. Zum Beispiel bei der Frau mit dem Blutfluss, die Jesus berührte. Und wo es dann heißt, ja, also sie wusste, die Ärzte, sie haben ihr nicht geholfen. Und sie hat alles versucht. Und dann hat sie von Jesus gehört und hat sie gedacht, wenn ich nur sein Gewand anfasse, dann werde ich geheilt werden. Und sie geht hin und fasst ihn an und tatsächlich, sie merkt, sie wird sofort geheilt. Und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Ja, und die Jünger sagen, hey, schau mal die Menschenmenge um dich rum. Klar haben dich Leute berührt. Und er sagt, nee, es ist eine Kraft von mir weggegangen. Und dann gibt die Frau das zu und Jesus sagt, wow, was für ein Glaube, ja. Dein Glaube hat dich geheilt. So, an ihr wirkt diese Kraft von außen. Und über dieses Lobpreislied, über diese Situation gibt es auch ein Lobpreislied. Ich glaube, ihr kennt es auch, viele von euch. Haben wir das irgendwo? Ich habe nur den Saum deines Gewandes. Können wir vielleicht mal einblenden? Kennt ihr das Lied? Ja, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Und dann im Refrain heißt es, Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Jetzt mal ganz ehrlich. Was will ich mit Augenblick berühren, wenn er in mir lebt? Was will ich damit? Was will ich heute damit? In einen Augenblick berühren? Hallo? Er ist in mir drin. Ich berühre ihn die ganze Zeit. Nur weiß ich das vielleicht nicht immer. Oder ich check's einfach nicht. Er ist in mir. Er ist in mir. Bei der Frau mit dem Blutfluss, da war Jesus körperlich anwesend, ja? Und auf diese Weise hat diese Berührung das ausgelöst. Aber jetzt ist er nicht mehr auf diese körperliche Weise da. Und manche bedauern das sogar noch. Manche wirklich heutiger Gläubiger bedauern das und sagen, oh, wenn Jesus heute da wäre. Hat es irgendjemand von euch auch schon mal gedacht? So, oh, das wäre jetzt cool, wenn Jesus so neben mir stehen würde und mich berühren würde. Dann haben wir nicht viel verstanden. Es ist menschlich verständlich, aber dann haben wir es nicht verstanden, was Jesus eigentlich getan hat, weil Jesus selber sagt, es ist besser, wie es jetzt ist. Es ist besser, dass ich gegangen bin. Und jetzt braucht ihr es eben nicht, dass ich neben euch stehe und euch berühre, sondern ich bin in euch. Ich habe Wohnung genommen durch den Heiligen Geist. Wie viel besser ist das denn? Nicht auf diesen Augenblick zu warten, wo uns Jesus berührt, sondern er berührt uns die ganze Zeit. Oh, ich bete, dass Offenbarung kommt und wir das wirklich verstehen, was da eigentlich passiert ist. Weil wenn wir das verstehen, oder umgekehrt, wenn wir es nicht verstehen, dann behindert es total unseren Glauben an den Jesus, wie er sich selber im Wort offenbart. Ja, solche Worte und Lieder, die zeigen eigentlich nur, wie wir im Natürlichen, ja, im Körperlichen versuchen, Gott irgendwie anzubeten. Wir versuchen ihn irgendwie zu erreichen, eine Verbindung aufzubauen. Und diese Lieder, sie hören sich ja echt total nett und geistlich an. Ja, so berühren und Kraft geht von dir aus. Aber eigentlich zeigt es nur, dass sie total seelisch sind eigentlich. Und einfach nicht der Wahrheit entsprechen im neuen Bund. Und ich glaube, wir brauchen da echt Unterscheidung. Gott ist Geist, hat Jesus zu der Frau gesagt. Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Aber nicht so. In Wahrheit und im Geist. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass er in uns ist. Von wegen Augenblick berühren. Das Wort der Wahrheit sagt, dass Gott in uns ist und dass er in uns bleibt. Und er sagt auch, dass die Kraft, ja, nicht die Kraft, die von dir ausgeht in diesem Moment, sondern die Kraft, die in uns wirkt, Epheser 3, 17 und 20, sagt ganz klar, haben wir das eigentlich? Ich glaube. Epheser 3, 17 und 20. Das war dieser Vers. Wir wissen, dass Christus aufgrund des Glaubens in unseren Herzen wohnt. Und dann Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das ist die Wahrheit. Nicht einen Augenblick berühren und die Kraft kommt, sondern er ist mit uns, mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk die ganze Zeit, wenn wir das zulassen. Und wir müssen nicht darauf warten, dass Jesus irgendwie von außen kommt und, oh, Kraft. Wir haben da manchmal tatsächlich ein anderes Verständnis. Herr, ich brauche Kraft. Und wir warten, dass jetzt irgendwie was kommt von außen. Aber in Wirklichkeit ist es so, die Kraft ist in uns. Und wir sagen, danke Herr, deine Kraft wirkt in mir. Und ich fange an, das Wort zu nehmen. Und ich sage, und diese Kraft, die in mir ist, durch dich, sie wird sich jetzt entfalten. Und ich schöpfe aus dieser Kraft. Das ist doch ein Unterschied. Wie wenn ich warte, dass irgendwie was passiert. Oder dass ich irgendwo hin muss. Oder dass ein Bruder oder eine Schwester für mich betet, damit ich jetzt irgendwie Kraft habe. Gott ist in uns. Es gibt trotzdem Situationen, wo wir füreinander beten dürfen und auch sollen. Das will ich auch gar nicht klein machen. Aber ich glaube, bei uns ist so ein Mangel an diesem Verständnis, wer da eigentlich in uns lebt. Oder in diesem Vers, ja, Jesus, komm und öffne die Tür für mich. Was sagt denn das Wort? Das Wort der Wahrheit sagt Johannes 10, Vers 9. Diese Tür, die ist seit der Bekehrung für uns geöffnet. Ja, Jesus selber ist die Tür. Und wenn wir in seinem Reich leben, da heißt es, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Da muss ich doch nicht sagen, Jesus, komm, jetzt öffne die Tür für mich. Und damit ich jetzt auch noch irgendwie ein bisschen was von deiner Kraft abkriege. Oder deine Gegenwart, entführe mich in deine Gegenwart. Also ich will jetzt nicht auf diesem Lied rumreiten. Mir geht's gar nicht um das Lied, aber dieses Lied zeigt, glaube ich, wie unser altes Denken doch noch irgendwie ist. Ich glaube schon, dass da in vielen von uns doch noch dieses Denken ist. Aber Gott sagt was anderes. Er sagt, wir sind da drin und wir müssen nicht irgendwie von Jesus in die Gegenwart Gottes entführt werden, sondern wir sind in dieser Gegenwart. Wir hatten gestern im Glaubenskurs mit den jungen Erwachsenen haben wir die hebräischen Namen Gottes angeschaut und einer dieser Namen ist Yahweh Shammah. Das heißt, der Herr ist hier, er ist gegenwärtig. Der Herr ist hier, er ist gegenwärtig, nämlich er ist beständig gegenwärtig in mir. Deshalb kannst du auch nie alleine sein. Manche Leute haben Angst vorm Alleinsein. Wenn du zu Jesus gehörst, du kannst nie alleine sein. Weil er sagt, ich habe euch nicht verwaist zurückgelassen. Du kannst nie alleine sein. Niemals. Oder die Gebete verändern sich, wenn wir das begreifen. Genauso wie die Lieder, genauso wie der Wortschatz. Häufig höre ich Leute beten, Herr sei bei uns, wenn wir dies und jenes tun. Herr sei bei uns. Das ist eigentlich ein Gebet, das zeigt, dass diese Realität, dass er in uns lebt, auch gar nicht so richtig verstanden wurde. Ja, wie kann ich beten, Herr sei bei uns, wenn er sagt, dass er in uns lebt, dass er in uns Wohnung genommen hat? Da muss ich anders beten, da muss ich sagen, oh Herr, gib mir das Verständnis, öffne mir die Augen, dass ich begreife, dass du da bist, egal was ich tue. Und dann habe ich schon habe ich schon mit Leuten darüber gesprochen, die sagen, ja, aber das steht doch in der Bibel. Da sagen die Jünger auch, Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden. Ja, wer hat denn das gesagt? Ja, die Emmaus-Jünger, ja, auf dem Weg nach Emmaus. Und da ist Jesus bei ihnen und sie erkennen ihn nicht und sie bitten ihn, doch da zu bleiben. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Und ich finde in den apostolischen Gebeten kein einziges, wo die Apostel so beten, ja. Herr, sei bei uns, Herr, bleibe bei uns, sondern sie beten eigentlich immer das, Herr, ich bete um erleuchtete Augen für sie. Dass sie erkennen, was ihnen in Christus geschenkt ist. Und das ist das, was wir am dringendsten brauchen. Ja, wir brauchen das am dringendsten. Und auch, ich merke das selber auch bei mir, wenn ich manchmal anfange zu beten, ja, und ich bete doch irgendwie so nach extern, ja. Ich versuche Gott irgendwie zu erreichen und manchmal sagen auch manche Leute, oh, ich habe gebetet und ich hatte das Gefühl, mein Gebet bleibt an der Decke hängen. Schon allein, wenn ich das so äußere, wie an der Decke hängen, ja, wo bete ich denn hin? Bete ich nach oben? Bete ich Richtung Decke? Wieso bete ich überhaupt dahin? Und ich werde nie vergessen, ich fand es irgendwie so witzig, als der Hartwig da war und er sagt, ja, als er das Seminar gemacht hat über den Heiligen Geist, er hat gesagt, der Heilige Geist ist in mir. Es heißt im Wort Gottes, er ist in meinem Leib. Ja, der Leib ist irgendwo da. Und er hat sich so auf seinen Bauch geklopft und hat gesagt, und dann manchmal sage ich, Heiliger Geist, du bist in mir. Und er geht praktisch durch den Geist zu Gott. Und das ist eigentlich das, was wortgemäß ist. Da heißt es, wir haben Epheser 2, Vers 18, da heißt es, wir haben durch Jesus, warum durch Jesus? Weil durch Jesus es überhaupt erst möglich ist. Ja? Wir haben durch Jesus in dem einen Geist Zugang zum Vater. Das heißt, der Heilige Geist in uns sorgt dafür, dass wir vor Gott sind, in seiner Gegenwart sind. Das heißt, wir, alter Bund, nochmal, alter, ich weiß, ich wiederhole mich, aber macht nichts. Alter Bund heißt, ich gehe irgendwo hin, um Gott zu suchen und zu finden. Ich gehe nach Haus. Und neuer Bund heißt, Gott selber hat sich dafür entschieden, in uns zu wohnen. Und wenn wir Gott suchen, er ist in uns. Ja, und wir sagen, Gott, du bist hier. Und ich mache mir das erstmal klar, wenn ich bete. Und dann muss ich ihn auch nicht irgendwo suchen, sondern ich mache mir klar, Gott, du bist hier. Dein Wort sagt, und ich fange an, das Wort Gottes zu nehmen und so auszusprechen, diese ganzen Wahrheiten. Das heißt, in Wahrheit und im Geist anbeten. Ich fange an, in diese Wahrheit hineinzusteigen, in diese Wahrheit hineinzugehen, dass er in mir lebt. Und so komme ich zum Vater. Wir haben durch Jesus in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ich glaube, dass Gott wirklich heute auch nochmal unser Denken ändern will, dass wir anfangen, diese Dinge so zu sehen, wie das Wort sagt. Das ist so wichtig. Viele denken auch, oder vielen ist es nicht bewusst, weil sie denken, dass wenn Gott so präsent in mir wäre, ja, dann würde er doch ganz anders wirken, dann würde ich das doch die ganze Zeit merken, dass er in mir ist. Aber das hat auch mit Gottes Wesen zu tun. Gott kommt nicht in dich hinein und überwältigt dich dann von innen her und treibt dich und tut dies und jenes. Das machen andere Geister. Andere Geister beeinflussen und sie manipulieren und sie bringen dich dazu, Dinge zu tun. Gott macht es anders. Wir sehen im Wort Gottes, dass der Heilige Geist leitet und führt und manchmal auf eine sehr leise Art und Weise. Das heißt aber nicht, dass er nicht in dir wäre. Aber er leitet auf eine sehr sanfte Art und Weise. Nicht immer sanft, aber meistens. Ja, und es hängt wesentlich davon ab, ob wir ihm den Raum geben, ja, ob wir auf ihn achten. Im Englischen gibt es so einen Ausdruck, to yield to the Spirit. Das heißt, auf ihn achten, warten, so eine Mischung. Klaus, was heißt to yield? Wie könnte man das übersetzen? Achten und warten, man kann es gar nicht wirklich auf Deutsch übersetzen. To yield to the Spirit heißt, ich schaue, ist da was? Ja, ich achte auf ihn, ich höre hin, kann man gar nicht so richtig übersetzen. Aber es ist eine Haltung darauf zu achten, was Gott in mir jetzt gerade tun möchte. Und Gott wartet darauf, ob wir ihm Raum geben und ihn das tatsächlich tun lassen. Und es fängt damit an, dass wir die Realität überhaupt sehen und anerkennen. Gott selber hat versprochen, hat gesagt, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 5, der zweite Teil. Gott selber hat versprochen, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Gott sei Dank, das ist die Wahrheit. Und dieser Helfer, er ist in mir. Und wenn er sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, heißt nicht, dass er neben mir läuft, sondern er ist in mir und er wird uns nicht verlassen. Er wird mich nicht verlassen. Und auch nur so ist denkbar, wenn es heißt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Das haben wir ja auch schon gelesen. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Warum eigentlich? Weil es heißt, dass Gott alle Dinge möglich sind. Und wenn der Gott, dem alle Dinge möglich sind, in mir lebt, ja, deshalb sind auch mir alle Dinge möglich, dem, der glaubt. Warum? Weil Christus durch den Glauben in uns wohnt. Wir müssen die Schrift im Zusammenhang sehen. Es ist, Gott ist so, er will uns dadurch einfach diese Dinge klar machen. Ja, Gott, wieso sind uns Dinge möglich? Nicht, weil wir so toll glauben, ja, oh, ich glaube voll, sondern weil der Gott, dem alle Dinge möglich sind, in uns wohnt und ihm alles möglich ist. Deshalb sind uns, wenn wir glauben, ist uns alles möglich. Wenn wir das verstehen und ergreifen, dann können wir wortgemäß handeln. Dann können wir so handeln, wie Gott es in seinem Wort sagt. Und dann kann Gott auch so in dir und durch dich wirken, wie er das möchte. Weil du dann weißt, dass der in dir ist, stärker ist als alles andere. Dass der in dir ist, stärker ist als der in der Welt ist. Weil du das dann begreifst und einfach siehst, Christus in mir, was für eine Gesinnung. Ja, diese Gegenwart Gottes, diese Gott in mir Gesinnung, das ist das, was wir brauchen. Und unser Wortschatz wird sich verändern, unsere Lieder werden sich verändern, unsere Gebete werden sich verändern. Aber nur dann, wenn unser Denken erneuert wird in diese Richtung. Und ich hoffe und bete, dass dieser Morgen einfach dazu beiträgt, dass wir uns neu wir müssen uns nicht auf die Suche machen, sondern neu in diese Erkenntnis auch, uns nach dieser Erkenntnis ausstrecken. Gott, was heißt es, dass du in mir lebst? Was bedeutet es, dass deine Gegenwart in mir ist? Und das wünsche ich mir für uns, dass wir uns als Gemeinde auf diesen Weg machen, dass wir sagen, was bedeutet es? Interessanterweise wird ja dieses Bild des Tempels, ja, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, sowohl für den Einzelnen verwendet in der Bibel, im Korinther. Also, dass der Heilige Geist in mir wohnt, dass unser Körper Tempel des Heiligen Geistes ist. Er sagt es aber auch von der Gemeinde. Ja, ihr als Gemeinde, als Leib seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, haben wir eigentlich doppelte Gegenwart, sage ich jetzt mal. Ja, er ist in jedem von uns und dann heißt es aber auch noch, ich bin mitten unter euch, wenn ihr zusammenkommt. Das ist ein Geheimnis, aber es ist ein großartiges Geheimnis. Und das wünsche ich mir, dass diese Christus in uns Gesinnung zunimmt und wir uns immer mehr und mehr von diesem alten Bund lösen, in dem wir oft noch so gefangen sind und hineingehen in das Neue, dass wir wissen, Immanuel heißt nicht nur Gott mit mir, Gott bei mir, um mich herum, sondern dass es vor allen Dingen bedeutet, Gott in mir, Gott in mir. Und das wollen wir jetzt einfach noch zusammen beten oder das nicht, dass Gott in mir ist, sondern dass die Erkenntnis zunimmt in uns, was das eigentlich bedeutet. Herr, und das bete ich, dass wirklich in den kommenden Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, dass wir mehr und mehr begreifen, was es eigentlich bedeutet, dass du in uns lebst. Was es bedeutet, dass du dich selber dafür entschieden hast, dass der Vater und der Sohn durch den Geist in uns Menschen, die wir noch so viel, so unperfekt sind und so viele Dinge tun, die dir nicht gefallen oder die völlig daneben sind, Herr, dass du dich entscheidest dazu, in uns zu wohnen und uns von innen her zu verändern, von innen her zu kräftigen, von innen her alles zu geben, was dein Reich verheißen hat. Herr, und so bete ich wie Paulus für diese geöffneten Augen, dass wir anfangen zu begreifen, dass wir anfangen zu erkennen, was das eigentlich heißt. Und dass wir anfangen, uns ja nach dir, nach dem Geist in uns, dem Raum zu geben und darauf zu achten, darauf zu warten, was du in uns sagst. Dass wir verstehen, dass du dieser Ratgeber in uns bist, dass du die erste Adresse bist, wenn wir Rat brauchen, wenn wir überhaupt in irgendeiner Weise das Gefühl haben, auch wir müssen jetzt unbedingt mit irgendjemand sprechen, dass wir kapieren, dass du der Nächste bist, der in uns lebt. Der nächste Ansprechpartner. Herr, ich bete, dass es unser Denken echt revolutioniert wird, dass unsere Sinne erneuert werden und dass wir ja durch deinen Geist diese Erneuerung erleben. Ich danke dir, dass du angefangen hast zu wirken, dass du uns Schritt für Schritt in diese Erkenntnis auch bringst von dem neuen Bund, was es bedeutet. Was es bedeutet, dass dein Geist in uns lebt. Und wir wollen diese Realität mehr und mehr erfassen. Und ich bete jetzt echt um Offenbarung für uns alle hier, die wir hier sitzen. Dass diese Offenbarung kommt und dass dadurch unsere Nachfolge, unser Leben mit dir sich verändert. Und ich danke dir, dass du das jetzt tust. Ich danke dir, dass du das tust, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen.